Heute Morgen predige ich über einige Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 14, Vers 1 bis 3 und noch einige andere Verse. Den im Glauben Schwachen nehmt an, damit es nicht zu Zweifeln in seinen Gedanken kommt. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, der Schwache aber isst nur Gemüse. Wer isst, soll den nicht verachten, der nicht isst. Wer aber nicht isst, soll den, der isst, nicht richten. Denn Gott hat ihn angenommen. Jeder soll in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt sein. Denn wir alle werden vor den Richterstuhl Gottes treten müssen. Also wird jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben müssen. Lasset uns nun nach dem trachten, was zum Frieden und nach dem, was zur Erbauung untereinander dient. Ich denke, dass die meisten wissen, was Sünde ist. Jeder hat so irgendwie seine Vorstellungen darüber. In der Bibel gibt es viele gute Definitionen. Eine gute Beschreibung für Sünde ist in Jesaja 53, Vers 6. Da heißt es, ein jeder sah auf seinen Weg. Jeder sah auf seinen Weg. Das heißt, jeder beschäftigt sich mit sich selbst. Er schaut nur, was interessiert mich, was würde mich befriedigen. Ob das nun Gottes Weg wäre, ist ganz verschieden. Ob es dem anderen gefällt, ist auch verschieden. Sie kennen das vielleicht auf der Autobahn, wo dann so diese Autos so ohne zu blinken die Spur wechseln, auch nicht unbedingt achten, ob da einer hinter ihnen kommt oder wie das auf andere Leute wirkt. Oder vielleicht noch schlimmer, wenn in der Ehe irgendjemand so vor sich hin lebt, sich gar nicht um andere kümmert oder in der Familie einfach nur seinen Weg geht und die anderen ihren Weg gehen lässt. Oder in der Firma, eigentlich wäre man ein Team, aber jeder wurschtelt so vor sich hin und kämpft ganz alleine. Oder bis hin zu so einem Staat wie Jugoslawien oder die ehemaligen Sowjetunion-Staaten, wo so jeder jetzt seinen eigenen Weg sucht und erst einmal versucht, dem anderen vors Schienbein zu treten, damit er einem nicht zu nahe kommt. Ja, was geschieht nun, wenn wir Christen werden, wenn man so jeder seinen eigenen Weg geht? Da könnte man zumindest mal sagen, Jesus kreuzt unseren Weg, denn er sagt ja auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und da wird einiges anders dadurch. Wir bekommen sozusagen eine Blickerweiterung, dass wir Jesus verstehen und kennenlernen. Und normalerweise öffnet er uns auch den Blick für andere Menschen in einer noch weiterführenden Weise, als das vorher vielleicht schon der Fall war. Dazu kommt noch diesen Vers, den Sie fast alle kennen, Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, dass wir jetzt den eigenen Lebensweg noch durch Gottes Wort erhellt und erklärt bekommen, indem wir dieses Wort ganz neu achten und verstehen lernen. Ja, und dann freuen wir uns, ich bin unterwegs als Christ mit vielen gleichgesinnten Christen und das ist ermutigend, ich weiß, die denken ab und zu an mich, mancher betet für mich oder ich für ihn. Wir können uns austauschen. Ja, und wenn man so unterwegs ist mit anderen Christen, stellt man dann manchmal erstaunt fest, aha, mancher lebt sein Christsein ein bisschen anders als ich. Da gibt es Leute, die haben ihr Fernsehgerät weggestellt, sagen, wir lesen nur noch Zeitungen und Bücher. Andere haben einen anderen Lebensstil, andere christliche Traditionen als ich. Der eine freut sich über viel Liturgie, so immer Wechselgesang und Wechselgespräche. Der andere findet es weniger schön, sagt am liebsten überhaupt nichts dergleichen. Ja, bis hin in die Kleidung wirkt sich das aus und wie man so seine eigene Schönheit pflegt oder auch nicht. Ja, und dann vergleicht man und sagt, oh, wie ist das bei dem anderen? Ist das akzeptabel für mich? Macht er das nur anders als ich? Oder finde ich das kleinkariert, eng? Oder vielleicht viel zu freizügig, wie er das handhabt. Ja, auf jeden Fall, oft vergleichen wir uns dann miteinander und da kommen dann verschiedene Ergebnisse dabei heraus. Diese Christen hier in Rom hatten ein spezielles Problem, wo das sehr deutlich wurde, und zwar ein Problem mit dem Essen. Das haben wir vielleicht weniger, aber sie hatten das. Und zwar auf dem damaligen Tiermarkt wurden Tiere, ehe sie geschlachtet wurden, oft irgendeinem Gott geweiht. Und dann wurden sie erst geschlachtet. Und die einen Christen sagten, oh, Christus hat uns frei gemacht, was interessieren uns irgendwelche Götter, denen Tiere geweiht sind? Wir sind so frei, wir essen alles, was kommt und wie es da ist. Es gibt sowieso keine Götter außer dem einen Gott, an den wir glauben. Und dann gab es andere Christen, die sagten, nein, diese Tiere sind einem Götzen geweiht worden und jetzt werden wir doch nicht Gott entehren, dadurch, dass wir dieses Fleisch, was einem Götzen geweiht wurde, essen. Außerdem würden wir uns vielleicht dabei auch verunreinigen. Das wollen wir beides nicht. Wir essen kein Tierfleisch, wo wir nicht wissen, dass es ohne einem Gott geweiht zu sein geschlachtet wurde. Ja, was nun? Die Leute, die das gegessen haben, die haben die anderen verachtet, haben gesagt, die haben gar nicht kapiert, was diese Freiheit in Christus bedeutet. Und es ist sehr interessant, auch unter uns, dass gerade Menschen die Freiheit in Christus manchmal schwer durchstehen und dann machen sie sich irgendwelche Regeln. Regeln, an denen man das Christsein befestigen kann, dadurch wird es etwas leichter. Und ein Großteil dieser Regeln hängt nicht mit dem zusammen, was ich tue, sondern mit dem, was ich lasse. Dass ich das nicht mache, dass ich das nicht mache, dass ich nicht so angezogen bin, dass ich da nicht hingehe, dass ich da nicht teilnehme. So wie diese Leute eben, dass sie nicht dieses Fleisch essen und sich dadurch rein erhalten. Einfach so ein Punkt zum Nachdenken. Ja, und die anderen, die sagen eben, wir haben diese Freiheit in Christus, wir brauchen keine Regeln dieser Art, wir sind frei. Ja, zwei Seiten, wie kann man die zusammenbringen? Die einen verachten die anderen und die anderen richten sie und sagen, die machen einen Fehler, indem sie dieses Fleisch essen. Ja, wer zieht wen über den Tisch? Gibt es irgendeine Lösung? Der Paulus schlägt eine Lösung vor, und zwar sagt er, wenn ich ein Starker bin, das heißt einer, der frei ist, all dieses Fleisch zu essen, dann würde ich freiwillig verzichten darauf, damit ich nicht die anderen Leute zu etwas verführe, dem sie nicht gewachsen sind. Denn wenn die mich sehen, dass ich das tue, vielleicht versuchen sie es ja auch. Da aber ihr Gewissen so befangen ist, würden sie dann wirklich sündigen, weil sie nicht frei sind, das Gleiche zu tun wie ich. Also ich würde darauf verzichten und würde dann wohl in ihrer Gegenwart zu einem Vegetarier werden, aus Liebe, nicht aus Überzeugung. Ja, ein ernstes Problem für die Leute damals. Später hat der Paulus an der anderen Stelle den Petrus einmal, wie heißt es so schön, die Leviten gelesen. Und zwar hatte der Petrus ihn scheinbar besucht, der irgendwo in Galatien oder wo auch immer das gewesen war. Galaterbrief steht das. Und er hatte mit dem Paulus und den Heidenchristen zusammen gegessen. Für einen Juden eine schreckliche Sache, mit Heiden zu essen. Aber er hatte die Freiheit dazu. Aber dann kamen irgendwann liebe Brüder aus Jerusalem angereist, die zu dem Kreis des Jakobus gehörten, der Bruder des Herrn. Und die legten sehr viel Wert auf jüdische Gesetzlichkeit noch, dass man alles sehr rein und sauber macht. Und plötzlich hatte der Petrus keine Freiheit mehr, mit diesen Heiden zu essen, sondern er hat sich zurückgezogen, an einen Extratisch gesetzt, weil er wusste, ich werde beobachtet von diesen Jakobus-Leuten. Und dann hat er Paulus ihn öffentlich zur Rede gestellt und hat gesagt, Petrus, du heuchelst. Vorhin hast du noch mit uns gegessen und jetzt tust du so, als ob diese Jakobus-Leute doch recht hätten mit ihrer engeren Gesetzlichkeit. Wir stellen also fest, es gibt einen Unterschied, ob ich auf jemand Rücksicht nehme aus Liebe oder ob ich aus Menschenfurcht mich auf ihn einstelle und dabei dann heuchele, also innerlich befangen bin. Das auseinanderzukriegen ist nicht immer einfach. Rücksichtnahme ist Liebe, sich nur auf andere einstellen, weil man sich beobachtet fühlt, ist Menschenfurcht und deshalb eigentlich gerade nicht diese innere Freiheit des Christus. Ja, das ist sicher ein Problem, das ich so nicht lösen kann, Sie vielleicht auch nicht, weil es viele Punkte gibt, wo sich auch Christen unterscheiden und Rücksichtnahme sicher ganz wertvoll ist, aber man kann ja nicht immer nur das tun, was ein anderer erwartet oder wo er dann vielleicht nicht innerlich betroffen wäre. Ja, ein kleines Beispiel für Rücksichtnahme wäre der Gottesdienst hier. Da gibt es Leute, die kommen in die Kirche, freuen sich, setzen sich still hin und würden dann hoffen, dass es auch still bleibt, dass sie sich innerlich sammeln können und ganz einstellen auf das, was kommt. Andere setzen sich hin, sagen dem Nachbarn, guten Tag, was macht Ihr Vater? Geht es ihm inzwischen besser? Schön, dass Sie wieder aus dem Urlaub da sind, und suchen den Kontakt. Ich denke, dass beide irgendetwas für sich haben, die einen, die Sammlung suchen, die anderen, die den Austausch suchen, der Christen irgendwo auch zusammengehören. Ja, was bedeutet jetzt Rücksichtnahme? Sollen also die einen schweigen oder sollen die anderen reden lernen? Oder sollte man vielleicht so leise reden, dass es den anderen nicht stört? Oder wenn die Orgel dann anfängt zu spielen, aufhören, damit der andere wirklich jetzt noch zu seiner Sammlung kommt? So ein winziger Punkt, nur einmal zum Nachdenken. Rücksichtnahme ist Liebe, Fremdbestimmung durch andere ist Abhängigkeit, die Jesus nicht möchte. Die eigentliche Bewährungsprobe für Christen liegt nicht nur in der Richtigkeit ihres Glaubens, sondern im Zusammenleben, ob sie das können miteinander. Und nicht nur, wie stehe ich da mit meinem Glauben, mit meinen Überzeugungen, sondern eigentlich, wie steht Christus da? Und Christus wird eigentlich mehr in einer Gemeinschaft erkannt. Frömmigkeit kann manchmal sehr verletzen und kann schneidend scharf sein. Nicht, weil sie falsch wäre, sondern weil ihr die Liebe eventuell fehlt. Und bei Gott ist es so, dass die Liebe dazukommt und das herzliche Erbarmen und er deshalb manches stehen lässt, was in seinen Augen wahrscheinlich nicht das wäre, was er gewollt hat. Seine Geduld ist sehr groß und deshalb ist die Frage bei uns, wie ist das, wenn wir Leute beobachten und kennen, die so ein bisschen anders leben als wir? Beten wir dann für sie? Danken wir trotzdem dafür, dass sie da sind? Oder ist nur so ein innerliches Grollen? Kleine Scherzfrage an Sie oder mich. Wäre die Gemeinde besser, wenn sie nur so wäre wie ich? Alle Leute wären so Christen, wie ich das bin. Oder wäre sie schöner, wenn sie alle so wären wie Sie? Ihr Christsein genauso ausleben würden wie Sie? Ich denke, das wäre beides ein bisschen monoton. Ich finde so eine Mischung gut, obwohl sie eben manche Fragen mit sich bringt. Hier heißt es, dass wir alles zur Erbauung füreinander tun sollen. Und das ist die Frage, wie sieht das aus? Christen sind ja ganz verschieden erzogen. Die einen sind voller Vertrauen erzogen worden durch ihre Eltern. Die anderen wurden immer nur kritisiert, immer nur niedergemacht, haben nie wirklich Lob und Vertrauen und Liebe kennengelernt. Und wenn die beiden Christen werden, bleiben sie ja auch ein bisschen verschieden. Bei dem einen wird das Vertrauen noch weitergehen, sich auf Gott ausdehnen und der andere wird aus seinem Kritisiertsein ein bisschen herauskommen, weil er spürt, er ist einer, der mich liebt. Also diese ganze Freiheit des anderen wird er vielleicht nie gewinnen, obwohl Gott ihn weiter verändert. Und von daher reagieren wir verschieden. Ich denke an einen Mann, den ich sehr achte, der genau das Gegenteil tat von dem, was ich in vielen Familienbüchern las oder hörte. In so christlichen Familienbüchern heißt es oft, es ist schön, so eine Familienandacht zu machen, wo es die Familie sammelt und Gott in der Mitte ist. Und es ist sicher schön, wenn das Freude macht. Dieser Mann, den ich kenne, der sagt, oh, das habe ich mein ganzes Leben lang als Kind und Jugendliche erdulden müssen. Das Wort erdulden sagt er nicht, aber es war irgendwie so immer so was Einengendes. Deshalb werde ich in meiner Familie alles tun, damit sie Jesus lieb gewinnen, aber eines werde ich mit Sicherheit nicht tun. Bei uns gibt es keine Familienandacht. Ist für mich noch nicht einmal ein Gegensatz. Der eine empfiehlt es, wenn es liebevoll und gut geschieht, und der andere sagt, das werde ich nie tun. Warum? Weil ich es selbst so lange erlitten habe. Und ich bin also innerlich nicht frei, das zu tun. Nur als Punkt, wie Christen ganz verschieden reagieren können. Man kann aus dem einen kein Programm machen und aus dem anderen auch nicht. Ich denke, dass Gott seine Kinder verschieden führt. Ich denke an ein Ehepaar, wo sie sagte, wenn ich die Bibel lese, fallen mir immer die Verse auf, wo Gott mich ermutigt, sorgt euch nicht, vertraut, geht weiter, der Herr wird mit euch sein, seine starke Hand hält euch. Und er sagte, mir fallen immer so die Verse auf, wo irgendwas so von Selbstbeherrschung da ist, stürm nicht zu weit vorwärts, der Herr bremst dich auch ein bisschen, er bestimmt, wo es lang geht. Dasselbe Ehepaar, aber allein wenn beide die Bibel lesen, fallen ihnen ganz verschiedene Aussagen ins Auge. Warum? Weil sie eben ganz verschieden sind. Ja, die Frage ist, wo ist eine Grenze, wo ich mich auf einen anderen nicht mehr einstellen soll? Die Grenze ist dort, wo es Sünde ist. Manchmal möchte man ja auch da noch nachgeben, um den anderen nicht zu verletzen. Aber in der Bibel steht klar, dass eine Gemeinde auch Sünde richten soll. Auch wenn das vielleicht ein bisschen böse klingt und manchem wehtut. Und er sagt, die Bösen, wie können sie nur? Aber Sünde, auf Sünde sollen wir uns nicht einstellen. Wobei hier der Übergang natürlich auch wieder fließend ist. Wo fängt Sünde an und wo hört sie auf? Ich nehme nur ein ganz naives Beispiel, ein Kopiergerät. In den meisten Büchern, die man besitzt, steht vorne drin Copyright und so. Und dann kommt irgendwas, wo man das herkriegen könnte. Und der eine sagt, gut, ich würde eben nichts kopieren, es sei denn, ich würde den Verlag fragen, ob ich das darf. Und der andere sagt, oh, der hat sein Buch doch für den Herrn geschrieben und für den Herrn werde ich jetzt alles kopieren, was ich für meine Arbeit brauche aus diesem Buch. Das kann man ja auch auf Kassetten übertragen, vielleicht sogar noch auf Videogeräte. Manche übertragen es sogar noch auf Computerprogramme. Wo fängt hier Sünde an? Wo hört sie auf? Was ist hier Freiheit? Was ist einfach Gesetzlosigkeit? Ich denke, der Übergang ist da fließend. So dass wir Gott fragen müssen, was ist eigentlich das, was ich mit innerer Freiheit tun kann? Und es kann sehr verschieden sein. Ich fragte mal eine Missionarin von uns, die Frau Schürer, warum es denn für einen Missionar wichtig wäre, eine Bibelschule zu besuchen, da die meisten Missionare schon einen Beruf haben. Sie ist zum Beispiel ausgebildete Landwirtin. Und da sagte sie, für mich war es schon wichtig, alleine 3 Jahre lang mit einem anderen Mädchen in einem Zimmer wohnen zu müssen. Oder zu wohnen, das Wort müssen sagte sie nicht. 3 Jahre lang mit einem anderen in einem Zimmer zu wohnen, das war für mich schon wichtig genug, in einer Bibelschule zu sein, wobei sie natürlich auch vieles gelernt hat. Ja, was ist bei diesem Zusammenwohnen so wichtig? Der andere hat einen anderen Lebensrhythmus, einen anderen Lebensstil. Beide sind Christen, beide wollen für Gott zur Verfügung stehen und sie müssen sich aufeinander einstellen. Ich denke, das wird das Wichtigste sein, wie Christen miteinander auskommen, ob sie den anderen im Blick haben oder ob sie auch als Christen nur ihren Weg gehen und dann noch sagen, der Herr hat mir klar gemacht, ich soll das und muss das und die anderen sollen doch sehen, ob sie das auch so begreifen. Mein Eindruck ist der, dass manchmal die Eigenart eines anderen Christen für uns eine Aufgabe ist, ihn zu tragen und vielleicht auch zu ertragen. Wir würden ihn gerne verändern, aber das geht meistens nicht. Vielleicht geht es darum, ihn zu tragen und auch zu ertragen als Aufgabe Gottes, denn Gott erträgt ihn ja auch. Er erträgt sie, er erträgt mich, obwohl da sicher manches ist, was nicht ganz in der Richtung Gottes abläuft oder freier sein könnte. Mein Einstieg war, eine gute Beschreibung für Sünde war, ein jeder sah auf seinen Weg. Sich nur mit sich selbst beschäftigen, was ich mir vorstelle, kann man ja auch im Glauben tun, was ich für richtig ansehe, während Gott den Blick öffnet, wenn Jesus seinen Weg bekannt macht. Und heute ist gerade eine schöne Tageslosung, ich weiß nicht, wer die Losung liest, da sind immer so 2 Verse am Tag angegeben aus dem Alten und Neuen Testament. Und der aus dem Neuen ist aus Philipper 2, Vers 4, wo es heißt, jeder nicht nur mit dem Blick auf das Seine, sondern auch mit dem Blick auf das, was der Anderen ist. Jeder nicht nur mit dem Blick auf das Seine, sondern auch mit dem Blick auf das, was der Anderen ist. Das heißt, dass wir auch den Anderen in den Blick bekommen und uns innerlich auf ihn einstellen, vielleicht auch abstimmen auf ihn. Und deshalb wäre eine kleine Hausaufgabe für Sie und ich denke auch für mich. Aber wenn ich an diesem Tag, wenn wir heute Mittag einmal Zeit haben, weil eine ganze Reihe Christen denken im Gebet und einfach Gott für sie danken. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen anders leben als wir, einfach dieses innere Zeichen der Verbundenheit auch dadurch Gott zur Ehre ausdrücken. Gott liebt nicht die Monotonie, sondern immer die Vielfalt. Das gilt sicher auch für seine Gemeinde, auch wie er den Einzelnen führt und wie dessen Leben sich in seiner Führung ausprägt. Hab Dank, Herr Jesus Christus, für deine persönliche Liebe zu jedem von uns. Danke, wo es uns Freude macht, andere Christen zu kennen und zu sehen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Du siehst aber auch, wo wir an dieser oder jener Stelle Fragen haben, vielleicht auch ein inneres Grollen. Danke, dass du größer bist, dass du veränderst und weiterführst, dass du uns in deiner persönlichen Liebe auch untereinander verbindest und aufschließt. Amen.